Wir freuen uns über die Gelegenheit, heute Vormittag ruhig zu werden über Gottes Wort. Und ich will euch gerne mitnehmen in eine Zeit, in eine Geschichtsepoche im alten Israel, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und die finden wir im ersten Buch Samuel beschrieben. Und ich würde euch gerne mit hineinnehmen in ein paar Verse aus 1. Samuel 3. Das erste Buch Samuel, Kapitel 3. Bevor wir ein paar Verse lesen, ganz kurz so zum Umfeld des Geschehens, dass wir es ein bisschen einsortieren können. Wir kennen wahrscheinlich so grob die Geschichte Israels, die in Ägypten versklavt waren als Volk, dann von Gott befreit wurden, durch die Wüste nach Kanaan zogen und unter Josua dieses Land einnahmen. Als das geschehen war, kam eine lange Zeitphase, je nachdem wie man rechnet, es sind über 400 Jahre, die geprägt war von viel Unsicherheit. Also politisch, militärisch, wirtschaftlich. Dieser junge Staat musste sich erst finden, da gab es keine Strukturen. Und vor allem ging man immer wieder dazu über, den wahren Gott, also Jahwe, zu verlassen und den Göttern der Völker zu dienen, die vorher im Land Kanaan lebten oder drumherum angesiedelt waren. Und immer wenn ein Volk Gott und seine Grundsätze verlässt, dann gibt es einen Niedergang. Das ist wie ein Naturgesetz. Und das können wir auch heute beobachten. Wenn ein Volk Gott zur Seite schiebt, geht es bergab. Und so war es in Israel auch ganz oft. Dann erweckte Gott einen Mann oder auch mal eine Frau, um das Volk zu befreien. Richter werden die genannt. Also das sind weniger so Richter, wie wir sie heute kennen, ja, in einem Gericht, die dem Gericht vorsitzen, sondern das waren wirklich Führer des Volkes, die auch Recht gesprochen haben, aber noch viel mehr. Und dann gab es Befreiung und das Volk wandte sich Gott wieder zu, dann ging es wieder eine Weile gut und dann begann die Spirale wieder von selber, von vorne. Also so, dass wir wie so ein System dort erkennen können im Buch der Richter. In der Endphase dieser Zeit befinden wir uns da, wo das erste Samuelbuch startet. Also es ist immer noch Richterzeit. Viel Unsicherheit im Land. Und es entsteht so der Wunsch im Volk nach einem dauerhaften Führer, also nach einem König. Und dieser Wunsch wird auch später artikuliert. Jetzt können wir das so ein bisschen einsortieren. In 1. Samuel 1 und 2 wird uns von einer Familie berichtet. Die Frau heißt Hannah und ihr Mann Elkana. Irgendeine Familie in Israel. Und es wird uns so dieses ganz private Schicksal dieser Familie erzählt. Vor allem das Schicksal dieser Hannah, die eine große Not hatte, sie konnte keine Kinder bekommen. Und das war in der damaligen Zeit noch eine viel, viel größere Not, als das heute vielleicht manchmal empfunden wird. Aber ich weiß auch von Eltern oder Müttern, die keine Kinder bekommen können in unserer Zeit, denen das wirklich eine große Not ist, die gerne Kinder hätten. Und so war es bei Hannah auch. Das Schöne ist, was wir an ihr sehen, sie hat diese Not Gott gesagt. Immer wieder. Und hat es einfach Gott hingelegt. Sie ist sogar zum damaligen Tempel, das war noch die Stiftshütte, also dieser mobile Tempel, der dann in Shiloh in Israel, Zentral-Israel, aufgebaut war. Dort ist sie hin und hat zu Gott gebetet und hat von Gott dort durch den Priester Eli eine Zusage bekommen, dass sie ein Kind bekommen würde. Und als dieser kleine Junge geboren wurde, nennt sie ihn Samuel. Nach ihm sind zwei Bücher benannt, das erste und zweite Samuelbuch. Er hat wahrscheinlich auch große Teile davon niedergeschrieben. Das ist jedenfalls gut möglich. Genau, und jetzt 1. Samuel 3 ist Samuel aus dem Kindesalter herausgewachsen. Seine Mutter hat, und das ist sehr schön zu sehen, diesen Jungen Gott zurückgeschenkt quasi. Also Gott hat ihr ja das Kind gemacht, dass sie Kinder bekommen konnte. Und sie hat gesagt, als Dank möchte ich meinen kleinen Samuel Gott zurückgeben, ihm zur Verfügung stellen. Und sie brachte ihn dort an die Stiftshütte, an den Tempel, und er diente dort den Priestern, vor allem dem hohen Priester Eli. Einmal im Jahr ging sie dann dorthin und brachte ihm neue Kleidung, weil er ja wuchs. Und so ging das Jahr um Jahr. Und wenn wir jetzt hier lesen in 1. Samuel 3, der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli, dann können wir davon ausgehen, dass Samuel hier ein Teenager war. Irgendwie zwischen 14 und 17 Jahren alt. Ganz genau kann man es nicht sagen, aber das, wenn wir das ganze Umfeld nehmen, der historischen Berichte hier, er wird ungefähr 14 bis 17 Jahre alt gewesen sein. Damit können wir auch schon mal so ein paar Bilder aus dem Gehirn streichen. In vielen Kinderbibeln ist der Samuel immer noch so ein kleiner Knips bei dem, was wir jetzt lesen. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Also im besten Alter, da wo viele Entscheidungen getroffen werden, in dieser Altersspanne befindet sich Samuel. Gut, dann sind wir jetzt so ein bisschen im Thema drin und wir lesen mal den ersten Vers ganz. 1. Samuel 3, Vers 1. Der junge Samuel diente dem Herrn vor Eli und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Ein Gesicht oder eine Vision war nicht häufig. Das ist eine ganz kurze Beschreibung des geistlichen Zustandes Israels zur damaligen Zeit. Also wenn es hier heißt, das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen, dann bedeutet das, dass Gott nicht sehr häufig gesprochen hat zum Volk durch Propheten, durch Menschen, die er gebraucht hat. Also das war eine Seltenheit geworden. Eine Vision war nicht häufig, das zielt in die gleiche Richtung. Propheten haben damals oft Visionen gehabt, also dass sie einen Traum hatten oder eine Erscheinung von Gott her, und diese Worte weitergegeben haben. Und das gab es eben nicht oft in dieser Zeit, als Samuel groß wird. Gott scheint zu schweigen. Warum? Weil über 400 Jahre das Volk immer wieder gesagt hat, wir wollen Gottes Worte eigentlich gar nicht. Oh, es gab mal Zeiten, da war es besser, aber die Grundtendenz, die wir im Buch der Richter beobachten, ist, dass es bergab geht und dass das Volk sich ganz bewusst dem Reden Gottes widersetzt. Und wisst ihr, Gott ist jemand, der sehr geduldig ist, aber es gibt auch Punkte, wo Gott sagt, gut, wenn du nicht möchtest, dann lassen wir es eben. Und so hörte Gott mit seinem Reden ein Stück weit auf. Und ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für ein Volk, es gibt nichts Schlimmeres für ein Land, es gibt nichts Schlimmeres für ein Leben, wenn Gott aufhört zu reden, weil er merkt, wir wollen das gar nicht. Und wenn Gott Menschen dahin gibt und er sagt, gut, dann wähle selber, geh deinen Weg, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Israel scheint Gott gar nicht mehr zu brauchen. Von der Priesterschaft lesen wir in diesen Tagen, da müssten wir jetzt das zweite Kapitel lesen, vielleicht kannst du das zu Hause nachholen, von der Priesterschaft, die ja eigentlich dazu da war, das Volk auf Gott hinzuweisen, lesen wir, dass sie korrupt war. Man nahm das beste Opferfleisch für sich, um es zu verzehren. Und man trieb Prostitution am Tempel Gottes, unvorstellbar. Also es war grundweg gottlos geworden, selbst bei denen, die eigentlich dafür da waren, Gottes Worte weiterzugeben. Wenn wir uns die Situation so ein bisschen vorstellen, ich habe beim Lesen dieser Texte irgendwie ganz neu gedacht, wow, wie aktuell ist das? Wie aktuell spricht das in unsere Zeit hinein? Eine Zeit, wo man Gott scheinbar abgeschafft hat und sagt, Gott brauchen wir nicht. Wissenschaft ist unser Gott. Und alle Menschen rennen dem hinterher, was verkündet wird. Unfassbar. Der Priester selber, der oberste Priester, nämlich Eli, als er damit konfrontiert wird, was seine Söhne treiben, die also wirklich übel drauf waren, und wo er von Gott aufgefordert wird, regel das mal, stell das mal klar, bring das in Ordnung mit deinen Jungs hier. Da geht er hin zu seinen Söhnen und sagt ihnen, Nicht doch, meine Söhne, nicht doch. Und das war's. Also Eli, ein Mann ohne geistlichem Rückgrat. Wie ist die Zeit, in der wir leben? Wie ist die Christenheit lau geworden? Wie ist mein Leben oft? Wie sind wir als Gemeinde unterwegs? Diese Fragen habe ich mir persönlich gestellt. Und ich bin ein Stück weit erschrocken, dass die Folge davon sein kann, dass Gott irgendwann sagt, ich rede nicht mehr. Und das wäre sehr, sehr schlimm. Also, das ist die Situationsbeschreibung. Da kann man schon mal so ein bisschen Frust kriegen, oder? Also, mir ging es jedenfalls so. Eine ganz, ganz dunkle Zeit. Und die Botschaft, die wir in Kapitel 3 finden, ist eine ganz andere. Das ist wie ein Licht, das aufleuchtet in dieser Dunkelheit. Und da lesen wir jetzt mal weiter. Wir lesen mal die Verse 2 bis 9. Es geschah in jener Zeit, dass Eli an seinem Ort lag. Seine Augen aber hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr den Samuel. Und er antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sagte, ich habe nicht gerufen, leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief noch einmal, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er antwortete, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder hin. Samuel aber hatte den Herrn noch nicht erkannt, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Und der Herr rief wieder zum dritten Mal, und er stand auf, ging zu Eli und sagte, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen. Und so soll es sein, wenn er dich ruft, antworte, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Soweit erstmal, gleich lesen wir weiter. Schauen wir uns nochmal den Eli ein bisschen an. Nochmal, Eli war hoher Priester, das heißt, er war der oberste der Priester. Er war zuständig für den Gottesdienst am Tempel hier an der Stiftshütte in Shiloh. Er hatte die geistliche Verantwortung. Und es ist ein trauriges Bild, das von ihm hier wiedergegeben wird. Vers 2 haben wir gelesen, seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Ich habe ja auch so meine Erlebnisse mit den Augen hinter mir, ich hoffe für ein bisschen längere Zeit. Und wenn Augen schwach werden, das ist schon nicht ganz so toll. Ich habe so ein bisschen spekuliert, hatte Eli grauer Star? Könnte ja sein, ne? Damals konnte man nichts machen. Das sind die körperlichen Seiten, die hier beschrieben werden, aber ich glaube, es ist mehr, was wir in diesen Worten finden. Und darauf möchte ich hinaus. Wenn Blindheit das geistliche Leben ergreift, dann ist es noch viel, viel übler. Selbst wenn du körperlich blind bist, kannst du geistlich immer noch scharf sehen. Und das ist schön, dass das möglich ist. Dass unsere geistliche Erkenntnis und das Erkennen Gottes nicht abhängig ist von unseren Augen. Klar, wenn man nicht mehr lesen kann, das ist für einen Christen schon, glaube ich, Drama pur. Also so empfinde ich das zumindest. Also wenn ein Christ nicht mehr lesen kann, das ist ganz furchtbar. Aber heute gibt es ja viele technische Hilfsmittel. Heute können wir auch Hörbibeln uns anschaffen und Ähnliches mehr. Können uns Dinge vorlesen lassen. Damals war das nicht so. Aber ich glaube, was Gott uns hier sagen will, ist, dass Eli vor allem geistlich blind gewesen war. Und dann habe ich gedacht, kann es auch sein, und das habe ich auch hier und da mal beobachtet, dass Menschen, also Eli war steinalt hier zu diesem Zeitpunkt, dass Menschen, wenn sie älter werden, vielleicht auch an geistlicher Sehschärfe hin und wieder nachlassen. Auch das kann man beobachten. Körperlich erleben das viele, denke ich, wenn man älter wird, aber wie ist es geistlich? Werte, die man ein Leben lang vertreten hat, die plötzlich scheinbar aufgeweicht werden, wenn es dann um eigene Kinder und Enkel geht. Eigentlich müsste es doch genau andersrum sein im Geistlichen, oder? Dass unsere Sehschärfe immer besser wird. Je älter wir werden, je mehr Erfahrungen wir mit unserem Herrn haben, je besser wir das Wort Gottes kennen, müssten wir eigentlich immer klarer und schärfer sehen können. Das wünsche ich mir für mein Leben und auch für dich wünsche ich das, dass wir da nicht irgendwo geistlich schwächer werden im Sehen. Schauen wir mal einen interessanten Vers aus dem Hebräerbrief dazu an, in Hebräer 13. Da wird uns, das ist eigentlich nur so ein Nebensatz, aber das hat mich vor vielen Jahren schon mal gepackt und nicht mehr losgelassen. Hebräer 13. Im Hebräerbrief werden uns ja viele Vorbilder vorgestellt im Glauben und es wird uns deutlich gemacht, ja, das sind Menschen, da können wir viel von lernen, gerade auch aus dem Alten Testament. Und wenn der Schreiber des Briefes so zum Abschluss kommt, in Kapitel 13, sagt er in Vers 7, gedenkt eurer Führer, also der Leute, die vorangegangen sind, gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Zwei Dinge, wir sollen nicht die Leute nachahmen, sondern ihren Glauben. Das ist schon mal ganz wichtig, sonst kann man nämlich oft verzweifeln, wenn man so Glaubensvorbilder sieht, was die alles gerissen haben im Reich Gottes und man sagt, ich kleines Licht, was will ich da überhaupt? Nein, wir sollen den Glauben nachahmen, nicht die Werke. Aber davor, das ist das, worauf es mir jetzt ankommt, schaut den Ausgang ihres Wandels an oder ihres Lebens. Also schaut das Ende an. Interessant. Schaut das Ende ihres Lebens an. Weil es ist nicht garantiert, dass wir unseren Glaubenslauf so vollenden, wie wir ihn gestartet haben. Es gibt leider manche Beispiele, wo Menschen dann andere Wege eingeschlagen haben. Aber es gibt auch schöne Beispiele, wo Menschen im Glauben auch ihr Leben vollendet haben und bis zum Schluss am Herrn festgehalten haben. Und das ist mutmachend. Deshalb schauen wir auf das Ende. Schauen wir auf das Ende des Lebens und ahmen den Glauben nach. Bei Eli war es leider so, dass das Ende nicht gut aussah. Und das hat sich schon einige Jahre so abgezeichnet. Zurück zu 1. Samuel 3. Noch eine interessante Formulierung in Vers 3. Dort heißt es, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Ich glaube, auch hier haben wir wieder zwei Ebenen. Also einmal war es so, dass es eine Beleuchtung gab im Tempel, in der Stiftshütte. Eine Lampe, natürlich nicht elektrisch, sondern mit irgendeinem Brennstoff, ein Licht, das dort gepflegt werden musste. Und das war die Aufgabe von Samuel. Der musste abends das Licht entzünden. Und dann dafür sorgen, dass es Brennstoff hat und morgens wurde dieses Licht gelöscht. Und wenn es hier heißt, die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, ja, dann brannte eben dieses Licht. Aber ich glaube, auch hier können wir durchaus eine geistliche Bedeutung mit hineinlegen in diesem kurzen Satz. Es gab noch ein kleines Licht in Israel. So dunkel, wie es auch gewesen sein mag, wie wir es eben beschrieben haben, es gab noch Licht. Ein kleines, aber daraus kann Gott etwas machen. Und dieses Licht war in Person dieser junge Samuel mit seinen 14, 15, 16, 17 Jahren. Das ist so krass. Wir meinen ja oft, muss man erstmal erwachsen werden und vielleicht sogar alt werden, um was zu bewegen im Reich Gottes. Das war ein Teenager hier, den Gott rief. Wir werden das gleich sehen, was passierte. Und der sich Gott zur Verfügung stellte und durch diesen einen jungen Kerl hat Gott ein ganzes Volk zu sich zurückgeholt. Ich möchte dir Mut machen. Manchmal kommen wir uns so klein vor und so schwach und so hilflos und wir können nichts und nein, bei Gott ist es ganz anders. Gott rechnet anders. Ich glaube, Gott rechnet gar nicht. Gott geht ganz anders vor. Und er greift sich einen kleinen Jungen, weil er sieht, sein Herz schlägt am richtigen Platz für Gott. Und daraus macht er etwas. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Der Herr Jesus, der bringt so eine kleine Aussage seinen Jüngern gegenüber in Matthäus 5. Vielleicht könnt ihr das auch mal kurz aufschlagen. Matthäus 5. Das ist auch sehr mutmachend, was der Herr hier seinen Jüngern oder den Menschen damals, mit denen er hier zusammen war, was er ihnen weitergibt. Matthäus 5, den Vers 16. Wir lesen die Verse 14 bis 16, dann haben wir den Zusammenhang. Matthäus 5, 14 bis 16. Da sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Ihr seid das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus seinen Nachfolgern. Also wir sollen ein Licht sein, so wie eine Stadt auf einem Berg. Und wenn man nachts diesen Berg sieht, die Stadt kann man nicht verbergen. Hunderte, tausende Lichter von dieser Stadt. Die ist nicht verborgen. Jeder kann sich daran orientieren. Eine Lampe, und hier sind wieder die Lampen gemeint, die damals zur Zeit Jesu in Betrieb waren, das waren so kleine Öllampen, die stellt man nicht unter den Scheffel. Ein Scheffel ist ein Gefäß, und wenn man diese Lampe löschen wollte, hat man einen Scheffel, also ein Gefäß, drüber gestülpt, und dann war irgendwann der Sauerstoff verbraucht und die Öllampe ging aus. Aber das macht man eben nicht normalerweise mit einer Lampe, sondern man stellt sie auf den Scheffel, also dreht das Ding um, stellt es oben drauf, damit sie weit leuchtet. Das ist der Sinn einer Lampe. Und so sagt der Herr, das ist der Sinn unseres Lebens als Christen, dass wir Licht verbreiten, dass wir Orientierung geben, dass wir Wärme ausstrahlen. Letztendlich die Voraussetzung für Leben, Licht und Leben können wir nicht voneinander trennen. Und der Herr sagt, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Wie denn? Indem wir Predigten halten? Nein. Indem sie eure guten Werke sehen. Interessant, oder? Also, wir wollen Licht sein, und so war Samuel ein Licht in seiner Zeit hier, und es war eine ganz kleine Flamme, die dort glimmte, die dort brannte und die Gott jetzt entzünden, so richtig entzünden wollte. Das ist schön zu sehen. 1. Samuel 3 sind wir wieder. Gucken wir in den Vers 4. Jetzt ruft Gott diesen jungen Kerl. Warum macht Gott das nochmal? Weil er weiß, Samuel ist ein Mensch, der Gott liebt. Der brachte die besten Voraussetzungen mit. Und mit Voraussetzungen meine ich dieses Herz, das einfach Gott zugewandt war. Ich weiß nicht, welche Fähigkeiten Samuel hatte. Wird uns nichts zugesagt, ob er gut reden konnte, gut Fußball spielen konnte, Gitarre spielen oder was weiß ich. Wird uns alles nicht gesagt. Und das spielt auch gar keine Rolle. Denn Gott sah sein Herz an. Und diese Voraussetzung ergreift er und er redet jetzt zu Samuel. Mitten in der Nacht, noch vor Sonnenaufgang, spricht Gott mit Samuel. Und ist das nicht ein krasser Gegensatz zu Vers 1, den wir eben gelesen haben, dass das Wort Gottes nicht mehr häufig war? Also das war was Besonderes. Gott spricht hier in dieses Leben hinein und er sucht diesen einen, der hört. Er sucht diesen einen, der hinhört. Bei Eli waren nicht nur die Augen schlecht geworden, sondern auch die Ohren, die inneren Ohren hörten auch nicht mehr. Er hörte nicht, aber Samuel war bereit. Und Gott möchte einen herausgreifen und den als Diener zubereiten. Einen will er gebrauchen. Er nimmt auch keine Rücksicht auf Umstände und auf Zeiten. Also so mitten in der Nacht gerufen zu werden, das ist ja auch nicht so prickelnd. Aber Gott ist es eigentlich ganz egal. Er hat seinen Plan und seinen Zeitpunkt und er ruft. Warum hat er nachts gerufen, habe ich mich gefragt. Vielleicht ist es eine Möglichkeit, nachts ist in der Regel Ruhe. In der Regel ist es nachts ruhig. Der Betrieb an der Stiftshütte im Tempel hier, der war zur Ruhe gekommen, die Leute waren weg. Der Samuel hat noch aufgeräumt und dann hat er sich hingelegt und es war Totenstille. Und dann redet Gott. Wenn ich die Bibel mal untersuche und schaue, zu welchen Situationen oder in welche Umstände hinein spricht Gott, dann sind es oft Gelegenheiten der Ruhe. wenn ich mir Zeit nehme und sage, ich schalte mal alles andere ab und möchte Ruhe haben für die Gemeinschaft mit Gott. Liegt es vielleicht daran, dass Gott scheinbar selten redet, weil wir immer was auf den Ohren haben? Weil wir immer Programm haben? Immer irgendwas los ist? Uns beschallen lassen, mit Knopf und Kopfhörer rumlaufen von morgens bis abends? Könnte das sein? Es gibt manche Beispiele in der Bibel, wo Gott einfach darauf wartet, dass wir stille werden. Das einfach mal so als Tipp. Ich weiß nicht, wie du das gestaltest, ja, deinen Tagesablauf, aber nimm dir diese Zeiten der Ruhe mit deinem Herrn. Ich glaube, der Morgen bietet sich an. Wenn erstmal so der Tag losgeht, dann ist einfach Vollprogramm und schon ist wieder Abend. Ne? Wir sind todmüde und schlafen ein. Also nimm dir diese Zeit der Ruhe. Gott möchte zu dir reden. Tja, und Samuel antwortet. Er sagt, hier bin ich. Aber er war ja zunächst mal auch voll auf der falschen Schiene. Er dachte, Eli ruft. Das liegt ja auch nah. Eli schlief wahrscheinlich zwei Räume weiter oder wie auch immer. Ja, Eli muss es sein, der ruft. Und Samuel steht auf, mitten in der Nacht. Vielleicht will der alte Priester irgendetwas von ihm, braucht vielleicht Hilfe oder dass er ihm zur Hand gehen soll, ein Glas Wasser bringen oder was weiß ich. Und er geht hin und sagt, du hast mich gerufen. Aber Eli war es eben nicht, sondern es war Gott. Und es wird uns ja auch erklärt, wir haben gelesen in Vers 7, Samuel hat den Herrn noch nicht erkannt, das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Das heißt, es war bisher so, dass Gott so direkt zu Samuel noch nicht gesprochen hatte. Samuel kannte das nicht. Da können wir ihm keinen Vorwurf machen. Hier bin ich. Diese Grundhaltung, die hier zum Ausdruck kommt, die gefällt mir. Samuel hätte auch sagen können, oh, mitten in der Nacht, vielleicht war er gerade eingeschlafen, dann ruft Eli, muss das sein, ich stelle mich einfach mal taub, ich bleib einfach liegen. Nein, er sagt, hier bin ich. Und das macht uns den Charakter dieses jungen Mannes deutlich. Er war bereit zu dienen, egal was jetzt kommt. Hier bin ich. Und nochmal, genau das sucht Gott auch in deinem und meinem Leben. Diese Bereitschaft, dass wir vom Grundsatz her sagen, Herr, wenn du was hast für mich, bitte sag's mir, hier bin ich. Interessanterweise wird das vom Herrn Jesus gesagt, dass er zu Gott in der Ewigkeit, für uns Vergangenheit, für Gott gibt es ja nicht, aber in der Ewigkeit sagte, ich möchte dich senden. Und Jesus sagt, hier bin ich. Das ist diese Grundsatzbereitschaft, die wir hier auch bei Samuel finden. Mich gefragt, wie ist es bei mir, wenn ich merke, Gott will was von mir? Ich kenne mich in der Weise leider zu gut, dass ich mir immer wieder auch Ausreden suche und sage, ach, das habe ich bestimmt falsch verstanden. Gott meint bestimmt was anderes oder jemand anderen. Diese Grundsatzbereitschaft, die wünsche ich mir für mein Leben. Hier bin ich. Habe ich vielleicht Dinge per se ausgeschlossen in meinem Leben? Wenn Gott mich darauf anspricht, dass ich auf dem Ohr schon taub bin? Eine Aufgabe zu übernehmen, vielleicht auch hier in der Gemeinde? Dass ich sage, nee, das ist für mich ist das nichts, da bin ich zu alt, zu schlecht, kann ich reden, kann ich singen, kann ich sonst was. Vielleicht schließe ich das von vornherein schon aus. Die Gemeindestunden aufzusuchen, vielleicht schließe ich das von vornherein schon aus und habe das Thema abgehakt. Beschäftige mich gar nicht mehr damit, dann kommt Gott auch gar nicht mehr ran an mein Ohr. Ich wünsche dir diese neue Bereitschaft, hier bin ich, nicht mehr und nicht weniger. So, und jetzt ist ja interessant, den Eli zu sehen, wie der Eli reagiert. Verse 5 und 6 haben wir das gesehen. Also als Samuel dann zu ihm kommt, dann hat der Eli eigentlich nur eine Antwort erstmal. Er sagt, leg dich schlafen. Leg dich schlafen. Und ich habe so gedacht, wow, das zeigt mir, wie der Eli drauf war. Leg dich schlafen. Mach keine Unruhe hier. Nichts bewegen. Ja, nichts verändern. Leg dich schlafen. Und das spiegelt so diesen geistlichen Zustand dieses Mannes wider. Lasst uns alle weiter schlafen. traurig, dieses Bild von Eli, was wir hier vermittelt bekommen. Irgendwann macht es dann allerdings ja auch Klick bei Eli, da kommen wir gleich drauf. Und diese neue Situation jetzt bei dem Samuel hier, das ist irgendwie ein schöner Lernprozess, der hier beginnt, weil er die Stimme Gottes noch öfter hören wird in seinem Leben. Und zum Schluss, glaube ich, war Samuel die Stimme Gottes so gut bekannt, dass er gar nicht mehr anders konnte, als hinzuhören und das zu tun. Der Jesus sagt seinen Jüngern einmal, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Meine Schafe hören meine Stimme. Wie gut kennst du die Stimme des Herrn Jesus? Wie gut kenne ich sie? Wir sollten uns darin üben, die Stimme des Herrn zu hören. Und wo können wir sie hören? Auf jeden Fall in seinem Wort in der Bibel. Das ist die beste Quelle. Manchmal auch durch andere Christen, die geistlich reif sind. Auch da können wir schon mal Gottes Stimme hören. Aber auf jeden Fall in seinem Wort. Da machen wir gar nichts verkehrt. Alles andere sollten wir prüfen. Was von Menschen gesagt wird, sollten wir prüfen. Übrigens auch, was wir hier sagen, das solltet ihr prüfen anhand der Bibel. Menschen sind fehlbar, aber Gottes Wort nicht. Die Stimme des Herrn Jesus zu kennen, die ist so wichtig. Wenn wir uns dieses Bild vorstellen des Hirten, der eine Schafherde weidet und sie versorgt. Und wenn du das mal beobachtest, wie ein Hirte vorgeht, wenn er ruft, kommen die Schafe, weil sie seine Stimme kennen. Und wenn jemand anders, also wenn du dich dann dahinstellen würdest und rufst, da bewegt sich nicht ein Schaf. Interessant. Weil sie kennen die Stimme des Hirten. Und nur dieser Stimme folgen sie. Und so soll es uns mit Gott gehen. Tja, und dann merkt Eli nach dem dritten Mal, da denkt sich Eli, okay, irgendwas muss ja da anders sein. Vielleicht ist es ja Gott. Also es war eine lange Leitung bei Eli, aber dann hat es doch Klick gemacht. Und das ist dann wiederum schön auch zu sehen. Und er gibt ihm den Ratschlag, wenn du diese Stimme nochmal hörst, dann sage, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Lesen wir die Verse 10 bis 14, wie es weitergeht hier. Ende Vers 9, und Samuel ging hin, legte sich an seinen Ort. Und der Herr kam und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel, siehe, ich will etwas tun in Israel, dass jedem, der es hört, beide Ohren gellen sollen. An jenem Tag werde ich über Eli alles kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich habe ihm mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn jemals die Schuld des Hauses Elis gesühnt werden soll, durch Schlachtopfer oder durch Speisopfer ewig. Gott tritt herzu. Vers 10. Was für eine Formulierung. Gott tritt herzu, er kommt ganz nah zu Samuel. Das ist das Wesen Gottes, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und es ist so schön durch den Herrn Jesus, wie nah wir dem Herzen Gottes sein dürfen. Du und ich, jeden Tag, zu jeder Situation. Das ist unfassbar. Der große Schöpfergott, er tritt herzu und er kommt und möchte mit dir Gemeinschaft haben. Und hier zu Samuel kommt er, um zu ihm zu reden. Insgesamt 4-mal spricht er Samuel an. 3-mal nennt er seinen Namen einmal immer und hier beim 4. Mal nennt er ihn sogar 2-mal, damit auch ganz deutlich ist, jetzt möchte ich mit dir sprechen. Dass Gott 4-mal redet zu jemandem, also 4 Versuche startet, das finden wir sehr selten in der Bibel, wenn überhaupt. Ich habe jetzt gar nicht nachgesucht, aber ich meine, also 3-mal, das gibt's öfter mal. Aber 4-mal, also Gott gibt sich reichlich Mühe und er nimmt hier einen 4. Anlauf, um zu Samuel zu sprechen. Wie ist das bei uns? Schauen wir mal nochmal in den Hebräerbrief. Da finden wir auch da eine interessante Formulierung über das Reden Gottes in Hebräer 1, ganz am Anfang. Hebräer Kapitel 1. Den ersten Vers direkt. Da heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, also im Herrn Jesus. Gott hat vielfältig und auf vielerlei Weise gesprochen. Das ist das Wesen Gottes. Wie viel Mühe gibt sich Gott mit uns Menschen? Schau dir die Bibel an, wie viel Versuche Gott gestartet hat, zu Menschen zu reden. Und schau dir die Kirchengeschichte an, schau dir es an bis heute, wie viel Mühe Gott sich gibt, zu uns zu sprechen. Auch dass wir heute Morgen hier zusammensitzen, ist die Mühe Gottes, zu uns zu reden durch sein Wort. Wie geduldig ist Gott und wie lange wartet er, bis wir endlich Ja sagen. Allerdings hat er nicht unendlich viel Geduld, auch das haben wir schon erwähnt. Und das sollten wir auch immer mitbedenken bei dieser Thematik. Und das, was er jetzt Samuel sagt hier, das ist ja eine richtig harte Kost. Wir müssen uns vorstellen, Samuel kannte Eli ja schon seit vielen Jahren. Der war wahrscheinlich wie sowas wie ein Ersatzvater für ihn. Er lebte dort an dem Tempel und er diente dem Eli und half, wo er nur konnte. Hat wahrscheinlich auch manches über Gott gelernt dort. Und jetzt spricht Gott Gericht aus über Eli und seine Familie. Und das sehr, sehr deutlich. Die Botschaft ist sehr ernst. Nochmal, Samuel war Teenager. Und das, was er hier hört, das zu verarbeiten und diese Bürde, die er hier aufgelegt bekommt, das muss enorm gewesen sein. Sowas wünschen wir uns nicht. Aber hier war es Fakt. Hier war es die Botschaft Gottes an diesen Samuel. Manchmal mutet Gott Menschen auch eine Menge zu. Auch das gibt es. Das ist nicht die Regel, aber das kann es geben. Nicht alle Aufträge, die Gott vergibt, sind so locker leicht. Manchmal ist es schwer, Dinge zu tun, die Gott von uns möchte. Aber Samuel ist bereit, wir werden das gleich lesen, wenn auch mit manchem Zittern. Eli hat Gottes Worte gehört sein Leben lang, aber er hat nicht darauf reagiert. Er hat nichts geändert in seinem Leben und vor allem im Umgang mit seinen Söhnen. Wie frustrierend muss das auch für Gott gewesen sein, dass er Eli immer wieder eingeladen hat und über Jahrzehnte gemerkt hat, der Mann, der will gar nicht. Der will gar nicht anders. Was macht uns das deutlich über die Geduld und die Barmherzigkeit Gottes? Wisst ihr, Kommunikation ist ja so angelegt, dass wenn ich mit jemandem rede, auch gerne irgendwie ein Feedback hätte. Also ich finde nichts schlimmer, als wenn man Menschen begegnet und man bekommt gefragt, wie geht's dir? Und kaum fängt man an zu reden, hat er sich schon umgedreht und ist schon beim Nächsten zum Fragen. Da sage ich mir immer, ja, warum fragst du überhaupt? Also sage ich mir innerlich. Also Kommunikation möchte irgendwie das Gegenüber, möchte eine Antwort. Und wenn Gott mit uns redet, möchte er gerne eine Antwort. Das steht ihm doch zu. Und wir drehen uns manchmal um und machen unsere Sachen. Das, was Gott Eli vorwirft, das ist zusammengefasst in Vers 13. Seine Söhne haben sich den Fluch zugezogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Also Eli ist seiner Verantwortung als Vater, aber auch als hoher Priester nicht nachgekommen. Und das muss Gott ihm vorwerfen. Lesen wir noch den Rest dieses Kapitels, ab Vers 15. Samuel lag bis zum Morgen. Dann machte er die Türen des Hauses des Herrn auf. Und Samuel fürchtete sich, Eli das Gesicht mitzuteilen, also diese Vision, das Reden Gottes mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sagte, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, hier bin ich. Und er fragte, was ist das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir ja nichts, so tue dir Gott, und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Da teilte ihm Samuel all die Worte mit und verschwieg ihm nichts. Und Eli sagte, er ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Und Samuel wuchs heran. Und der Herr war mit ihm und ließ keins von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestellt worden war. Und der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn, und das Wort Samuels erging an ganz Israel. Tja, so eine Nacht hat Samuel wahrscheinlich nie wieder erlebt wie diese hier. Und als er morgens wahrscheinlich ziemlich gerädert aufstand, um seinem Dienst nachzugehen, da wird es seine Gedanken bewegt haben. Zunächst mal erledigt er treu seine Aufgaben, er öffnet die Türen und macht alles bereit für den neuen Tag, wenn die Leute kommen, um dort Gott anzubeten, Opfer zu bringen und anderes mehr. Ja, und Eli, der beobachtet das so im Hintergrund, und wir können uns schon vorstellen, dass der gespannt war wie ein Flitzebogen. Sollte es wirklich sein, dass Gott zu Samuel geredet hat? Ja, und das will er wissen. Und Samuel fürchtet sich. Ich habe vollstes Verständnis für Samuel, dass er Angst hat, diese Botschaft dem alten Mann ins Gesicht zu sagen. Dass er sich da fürchtete. Allein schon aus Respekt vor dieser Person Eli, dem hohen Priester. Auch das war jetzt nicht einfach, was vor ihm stand. Das hat mich aber so ein bisschen erinnert an manche andere Diener Gottes, die wir in der Bibel finden. Schau dir mal einen Propheten Jeremia an, der zu Beginn gesagt hat, alle, nur ich nicht, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht. Mose, der gesagt hat, ich kann weder reden noch sonst irgendwas. Gott, such dir irgendwen, aber bitte nicht mich. Paulus, der sagte, Gottes Kraft kommt in meiner Schwachheit zur Vollendung. Also wir sind in guter Gesellschaft, wenn wir hin und wieder mal uns nicht trauen, Dinge zu tun, die Gott von uns möchte. Wenn wir Furcht haben, unseren Glauben zu bekennen. Wenn wir vielleicht jetzt schon mit Zittern und Zagen an den Mobitreff-Einsatz im Juni denken und sagen, oh, wie mag das sein, wenn mich da jemand anspricht und ich muss was sagen. Du bist in guter Gesellschaft. Aber weißt du, was diese Menschen gemacht haben? Sie haben es Gott gesagt und Gott hat gesagt, du sollst nur das machen, was ich von dir möchte. Ich werde dich ausstatten. Ich gebe dir das, was du brauchst. Deshalb bleib nicht bei der Angst stehen, sondern vertrau dich dem Herrn an und sag dieses, hier bin ich. Und Gott wird dir das geben, was du brauchst. Mehr brauchen wir auch nicht. Und es ist auch, glaube ich, gut, wenn wir mit viel Respekt und auch mit Furcht und Zittern an Dinge rangehen. Das ist auch gut, weil das hält uns abhängig von unserem Herrn. Und so war es hier bei Samuel. Und er sagt dem Eli tatsächlich diese Botschaft. Tja, und wie reagiert Eli hier? Irgendwie habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Ich meine, es hört sich ja sehr fromm an, ne? Vers 18. Es ist der Herr, er tue, was in seinen Augen gut ist. Da kann man ja eigentlich nichts gegen sagen erstmal. Aber wäre nicht eine andere Reaktion hier angebrachter gewesen? Dass spätestens jetzt Eli hingegangen wäre und hätte gesagt, okay, ich muss, glaube ich, was in Ordnung bringen. Nichts davon zu sehen. Eli sagt, ja, dann ist es so. Es scheint ihm vieles egal geworden zu sein. Und er duckt sich auch hier wieder weg. Samuel hingegen, es ist der Start in seinem Leben. Und nochmal, Gott gebraucht hier einen Teenager, der ein Herz hatte, wo Gott weiß, das kann ich gebrauchen. Diesen jungen Mann, den kann ich gebrauchen. Und durch eine Person verändert Gott ein ganzes Volk. Ich möchte dir Mut machen. Lass dich gebrauchen von deinem Herrn. Man fragt sich manchmal, oder ich frage mich das zumindest auch, wie wird es weitergehen mit vielen Dingen in unserer Gesellschaft, auch hier in der Gemeinde, familiär. Wie wird es weitergehen? Wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber Gott kennt das schon alles. Und vielleicht wartet er darauf, dass du Ja sagst zu diesem Auftrag, den er für dich hat. Und vielleicht wartet er darauf, dass er dich gebrauchen will. Egal, ob du jung oder alt bist, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder Zeitpunkt ist der richtige, um anzufangen, Gott zu dienen. Frag ihn, was dran ist, und bitte ihn, dass er dir diese Bereitschaft schenkt, hier bin ich, dass wir zu seiner Ehre gemeinsam unterwegs sind.